Ich möchte zu Beginn meiner Predigt den Bibelvers lesen, der die Grundlage für die Predigt sein soll. Und der steht in Lukas 5, Vers 1 bis 11. Und es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm im Boot waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Der See Genezareth, auch Galiläisches Meer genannt, liegt im Norden Israels und misst ungefähr eine Größe von 9 mal 13 Kilometer. Also ein ganz schön großes Gewässer. Fast schon meerähnlich. Wenn man da am Ufer stehen würde, könnte man sich auch vorstellen, dass es ein Meer sei. Und etliche Fischerdörfer lagen um diesen See herum. Und wahrscheinlich waren auch die Fischer die häufigste Berufsform der damaligen Zeit an diesem See. Und auch die Hörer dieser Predigt von Jesus. Man kann davon ausgehen, dass Jesus vor ganz vielen Fischern gepredigt hat. Und die Leute drängelten und man schubste sich und es kamen immer mehr Leute und Jesus ging immer einen Schritt weiter nach hinten, bis er schon fast dachte: Oh, gleich trete ich ins Wasser. Und dann kam er auf die Idee: Ich brauche ein Boot. Einmal, um die Menschen besser überblicken zu können, und zum anderen wusste er auch von dieser guten Akustik, die das Wasser mit sich brach. Und so kam er auf die Idee, einen Fischer anzusprechen und zu fragen, ob er ein Stück auf den See rausfahren kann. Und wir haben es schon gehört, dieser Fischer war Simon, der da zufällig, in der Bibel gibt es so viele Zufälle, also nicht zufällig, der da rumsaß, und Jesus forderte ihn auf und sagte: Hey, fahr mich doch bitte raus. Fahr mich raus ein Stück weit vom Ufer weg, damit ich von dort predigen kann. Und vermutlich hält Jesus eine lange Rede. Sonst hätte sich das gar nicht gelohnt. Für eine kurze Andacht, für einen kurzen Impuls hätte er nicht diesen Aufwand gemacht. Also vermutlich war es eine lange Rede. Wir erfahren in diesem Bibeltext, anders als in so vielen anderen Bibeltexten, nicht, über was Jesus eigentlich geredet hat. Und wir erfahren auch nicht, wie das Volk, wie die Menschen reagiert haben auf das, was Jesus gesagt hat. Scheinbar war das total egal. Scheinbar spielte das in diesem Text keine Rolle. Sondern es ging um einen anderen Fokus. Und der Fokus war Simon. Was wird dieser gedacht haben, als Jesus ihn bittete, ein Stück vom Ufer wegzufahren? Wir haben es gerade schon in der Anmoderation gehört. Er war müde. Er war kaputt. Er hat die ganze Nacht versucht, Fische zu fangen und er hat nichts gefangen. Vielleicht war da auch so die Angst in seinem Kopf, weil er nicht wusste, wie er die nächste Woche seine Familien ernähren konnte, weil er keinen Ertrag hatte. Er hat die ganze Nacht geackert, er hat die Netze ausgeworfen, aber er hat keinen Gewinn gehabt. Und so sitzt er da wie so ein Häufchen Elend, will eigentlich nur noch ins Bett. Und dann spricht ihn Jesus an und verlangt dann das auch noch. Der Feierabend muss verschoben werden. Aber Simon kann die Bitte nicht abschlagen. Und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass Jesus für ihn sowas wie ein Rabbi war und dass es sich nicht gehörte, dem Rabbi einfach diesen Wunsch abzuschlagen. Und der zweite Grund ist, dass Simon schon einen emotionalen Zugang zu Jesus hat. Simon hat Jesus schon mal kennengelernt. Und zwar in einer Situation, als die Schwiegermutter von Simon krank war, als sie Fieber hatte, hohes Fieber, und miterlebt hat, dass Jesus sie geheilt hat. Und er hat nicht nur miterlebt, dass Jesus diese Frau geheilt hat, sondern er hat auch miterlebt, dass dann andere Leute zu Jesus gekommen ist und dass Jesus auch an diesen Menschen, an diesen kranken Menschen, ein Wunder getan hat. Und aus diesem Grund, man könnte sagen, aus diesem Mindset, aus diesem Wissensvorsprung, den er hatte, konnte er diese Bitte von Jesus nicht ablehnen und hat sich darauf eingelassen. Also lässt er Jesus einsteigen und während Jesus redet, säubert er seine Netze dabei. Er säubert seine Netze. Und vielleicht fragt sich Simon hier müde und frustriert, wie er ist, wann hört die Predigt endlich auf? Wann kann ich ins Bett? Mich würde es nicht wundern, wenn ein oder andere hier sitzt und genau dasselbe denkt. Wann bekomme ich endlich das, worauf ich mich die ganze Woche freue? Den Sonntagsmittagsschlaf. Wann ist der Gottesdienst endlich zu Ende? Ich habe das schon mal gedacht, ihr müsst euch nicht schämen, wenn so ein Gedanke auch bei euch da ist. Und Simon kannte diesen Gedanken auch. Wann ist die Predigt endlich zu Ende? Doch als Jesus mit seiner Predigt fertig ist, fordert Jesus Simon auf einmal auf, komm, versuch's nochmal, werf deine Netze aus. Und dieses Versuch es nochmal ist keine freundliche Bitte. Das ist keine Bitte. Im griechischen Originaltext steht da eine Befehlsform. Jesus befiehlt Simon, noch einmal rauszufahren. Jesus, weißt du, wie oft ich heute Nacht die Netze ausgeworfen habe? Ich bin total erledigt. Und übrigens, wusstest du, dass man bei Tageslicht keine Fische fängt? Ich bin der Experte, ich bin der Fischer, nicht du. Weißt du, wie oft ich es versucht habe? Vielleicht findest du dich in diesem Bild wieder. Wonach hast du in letzter Zeit deine Netze ausgeworfen, aber keinen Fang gemacht? Vielleicht nach neuer Gesundheit. Vielleicht plagt dich eine Krankheit schon ganz lange und du wirfst deine Netze aus und du versuchst alles, dass etwas passiert. Du betest, du suchst dir Leute, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber du merkst, dass dieses Netz immer wieder leer zurückkommt. Oder du hast deine Netze schon so oft nach einer Partnerschaft rausgeworfen, endlich den Partner fürs Leben zu haben, so viel versucht und immer wieder enttäuscht worden. Oder nach einer glücklicheren Ehe, weil du merkst, dass es seit einiger Zeit einfach nicht mehr gut läuft. Und ihr habt schon so viel versucht. Und das Netz kam immer wieder leer zurück. Oder vielleicht nach dem Tag, wo du endlich schuldenfrei bist. Nach der Nacht, wo du endlich mal keine bösen Träume wegen deinen Finanzen haben musst. Und schon so viele Ideen gehabt, so viel ausprobiert. Oder endlich nach einem Job, der dich zufrieden macht. Nicht reich, aber der diesen Frust wegnimmt, diese Grundhaltung des Frustes. Und du hast dich schon so oft beworben und jedes Mal eine Absage bekommen. Vielleicht hast du deine Netze auch nach echten Freundschaften ausgeworfen. Mit so vielen Leuten bist du im Smalltalk in Kontakt, aber eigentlich sehnst du dich, einen Freund oder eine Freundin zu haben, die ganz nah an dir dran sind. Und du hast schon so viel gegeben, so viel investiert, aber das Netz kam leer zurück. Oder vielleicht ist das große Thema in deinem Leben eine Sucht, von der nur du was weißt. Und unser Vater. Und du hast so viel versucht, dir so viel vorgenommen. Jetzt kriege ich es endlich hin. Jetzt hole ich mir Hilfe. Und auch wenn du dir die Hilfe geholt hast, das Netz ist leer zurückgekommen. Eigentlich müsste es klar sein, was Simon antwortet. Das bringt nichts. Ich habe schon so oft ausprobiert. Ich bin der Experte für mein Business Fischen. Das hat keinen Sinn. Aber was Simon tatsächlich sagt, kam sicher zögerlich. Und vielleicht sagte er hinter vorgehaltener Hand auch ganz leise, so dass es keiner hörte, ich habe die ganze Nacht schon Netze ausgeworfen und ich will jetzt nicht mehr. Ich will ins Bett. Und eigentlich will ich nie mehr Netze auswerfen. Aber das, was dann aus seinem Mund rauskommt, heißt aber. Aber wenn du meinst, dass es was bringt, rudere ich nochmal aus. Aber auf dein Wort hin versuche ich es nochmal. Und mit dem Wort aber fängt hier Glaube an. Glaubensgehorsam, der weit über seinen Verstand hinausreicht. Der weit über das hinausreicht, was er bisher erlebt hat. Er schaltet seine Vernunft aus auf sein Wort hin. Er schaltet alle Erfahrungen aus, die er bisher gemacht hat, auf sein Wort hin. Ich glaube, dass das unseren Glauben ausmacht. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird, umso länger wir im Glauben sind. Umso länger wir mit Jesus unterwegs sind. Umso länger wir erleben, dass wir Antworten suchen auf Fragen, die wir tief in unserem Herzen haben und irgendwie die Antworten nicht so kommen, wie wir sie gerne hätten. Oder wie länger wir Gott um etwas beten und scheinbar das nicht erfüllt wird. Oder vielleicht anders erfüllt wird, wie wir uns das vorstellen. Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass dieses Aber wichtig für uns ist. Dass diese vermeintliche Unvernunft, Unvernunft wichtig für unser Glaubensleben ist. Und dann rudern sie los und Jesus sagt ihnen, rudert dahin, wo es tief ist. Rudert dahin, wo es tief ist. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom Fischen, aber ich weiß, dass damit meistens so die Mitte des Sees gemeint ist. Also die wirklich tiefe Stelle, wo es sich lohnt zu fischen, wo die meisten Fische sind. Und Jesus sagt, als wenn er auf einmal ein Fischerexperte ist, fahrt dahin und versucht es nochmal. Und ich frage mich an dieser Stelle, Jesus, warum? Warum machst du es Simon so schwer? Wenn du ein Wunder tun willst an Simon, dann schnippst doch einfach und mach dieses Boot voll mit Fischen. Du bist der Sohn Gottes, für dich ist das kein Problem. Warum sagt Jesus, fahr dahin, wo es tief ist? Wenn man sich diese Größe des Sees anguckt, kann man davon ausgehen, dass Simon mindestens mit seiner Besatzung nochmal 4,5 Kilometer rudern musste. Ich weiß nicht, ob du schon mal 4,5 Kilometer gerudert bist. Das ist keine Sache, die man mal in 10 Minuten macht. Sondern das dauert bestimmt eine Stunde. Und dann hat man noch Wellen und Wind, wir wissen es nicht. Es war Anstrengung. Es war eine wirkliche Anstrengung, nochmal an diesen Punkt zu fahren. Simon soll den langen Weg rausfahren. Und wir können uns die Frage stellen, warum? Warum jetzt nochmal diese Anstrengung für diesen Mann, der eigentlich nur schlafen will? In der Bibel gibt es einige Gegebenheiten, wo Menschen etwas abverlangt wird, wo Menschen einen Glaubensschritt abverlangt wird, bevor Gott sich offenbart, bevor Gott ein Wunder tut, bevor Gott zeigt, dass er mächtig ist und dass er die Sache im Griff hat. Und ich möchte euch kurz 3 Stellen vor Augen malen, ganz kurz, wo das einen ähnlichen Charakter hat. Die erste Stelle steht in Lukas 17, Verse 12 bis 14. Als er, also Jesus, in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarm mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priester gingen, wurden sie rein. Wenn man das liest, diese 3 Verse, fühlt sich das so unscheinbar an. Das kann man gut überlesen. Aber was da passiert, ist dynamisch, ist wirklich Herausforderung für diesen Menschen. Da gibt es Aussätzige, die zu Jesus kommen und Jesus will sie gesund machen. Aber als Voraussetzung dafür sagt Jesus, geh zu den Priestern, also zu den Leuten, die in der damaligen Zeit die einzige Legitimation hatten, Menschen freizusprechen von ihrem Aussatz. Also wenn der Priester gesagt hat, ja, du hast keinen Aussatz mehr, dann waren diese Menschen frei. Und wenn der Priester gesagt hat, du hast Aussatz, dann waren diese Menschen geächtet. Und Jesus verlangt von diesen Aussätzigen, diesen Weg zu den Priestern zu gehen. Aber er heilt sie nicht vorher. Das wäre ja einfach. Ich bin geheilt und kann freudestrahlend zu den Priester gehen und sagen, ich bin geheilt. Aber so ist es nicht. Sondern er lässt sie einfach losgehen. Mit den Gedanken, mit der Hoffnung, Jesus wird mich heilen. Und mit der großen Angst, was wird passieren, wenn ich vor dem Priester stehe, voller Aussatz und sage, guck mich mal an, ich bin noch geheilt. Wie reagiert der Priester? Lacht er mich aus? Passiert Schlimmeres? Mit diesen quälenden Gedanken lässt Jesus diese Männer ziehen. Und als sie sich auf den Weg machen, auf diesen Vertrauensweg, erleben sie ihre Heilung. Eine andere Geschichte, ganz ähnliche Natur, in Johannes 4, 47 bis 54. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Der Beamte bat ihn, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus erwiderte ihn, geh, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Weg. Und noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, dein Junge lebt. Und da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Und sie antworteten, gestern in der 7. Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Und da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Eine ganz ähnliche Geschichte. Der Unterschied ist nur, dass Jesus sofort handelt. Jesus heilt diesen Sohn sofort. Es gibt nur ein Problem. Und wir können es erahnen, wenn wir diese Geschichte lesen, diese Zeitangaben lesen, wenn der Vater sagt, oder wenn die Bediensteten sagen, gestern zur selben Stunde. Also es war ein Tagesmarsch, den dieser Vater zurücklegen musste. Ein Tagesmarsch, in dem die Frage, hat Jesus wirklich geheilt? Ist mein Sohn wirklich gesund? Und die Frage, was passiert, wenn ich in mein Dorf komme und mein Sohn gestorben ist? Unmittelbar immer zusammen gedacht werden musste. Was für ein Tagesmarsch für diesen Vater. Was für eine Ungewissheit. Aber er macht sich auf diesen Vertrauensweg, um danach belohnt zu werden, um zu erleben, dass Jesus sein Wort gehalten hat, dass Jesus geheilt hat. Und zum Abschluss möchte ich euch mit reinnehmen in dieses wunderbare Beispiel von Abraham, zu dem Gott gesprochen hat. Und im Römer 4, 17 bis 21 wird nochmal Bezug auf diese Geschichte von Abraham genommen. Und das will ich euch mal vorlesen. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das. Denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nicht zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor all dem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es auch der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute. Und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Was haben wir hier gehört? Drei Geschichten mit unserer Geschichte aus Lukas 4 Begebenheiten, die alle unterm Strich eine Aussage machen. Nämlich, dass ganz normale Menschen von Gott aufgerufen werden, einen großen Glaubensschritt zu machen, einen großen Vertrauensschritt zu machen. Und dabei fällt auf, dass alle diese Menschen in Schwierigkeiten waren, alle diese Menschen haben Rückschläge erlebt, alle diese Menschen haben Verlustgefühle und sind am Boden, haben keine Kraft mehr, konnten von sich aus nichts mehr tun. Und Gott fordert diese Menschen auf, ihre eigene Realität ein Stück weit außer Acht zu lassen und im Glauben die göttliche Realität anzugucken. Im Glauben Schritte zu gehen, loszugehen, loszugehen ins Ungewisse. Meine Frau würde jetzt sagen, ich soll aufhören, diese Frage zu stellen, aber ich stelle sie, weil ich irgendwie im Herzen auch Pädagoge bin. Was macht das mit dir? Wie hört sich das an? Was passiert in dir, wenn du das hörst und diese Berichte aus der Bibel liest, die dir wahrscheinlich nicht fremd sind, die du wahrscheinlich schon oft gehört hast? Glaubst du das auch für dein Leben? Glaubst du, dass Gott das heute noch tut? Glaubst du, dass Menschen heute noch erleben können, dass Gott gegen ihre Erfahrung handelt? Glaubst du, dass es heute noch sein könnte, dass Gott von dir will, dass du nochmal rausfährst? Dass du nochmal deine Netze auswirfst? Auf sein Wort hin? Weil er es dir sagt? Weil er es dir aufs Herz legt? Einfach aus diesem Grund, weil du das spürst, dass Gott es nochmal möchte von dir? Weil er dir sagt, deine Beziehungen sind mir nicht egal. Deine berufliche Situation, in der du dich abquälst, sind mir nicht egal. Deine Gesundheit, die dich fertig macht, ist mir nicht egal. Dein Glaube, der droht zu zerbrechen, ist mir nicht egal. Deine verborgenen Sünden sind mir nicht egal. Und deine Tränen, deine Träume, deine Sehnsüchte, das, was du gerne haben würdest in deinem Leben, sind mir nicht egal. Wo in deinem Leben hast du Dinge aufgegeben, weil du dachtest, es passiert sowieso nicht mehr? Obwohl du eine leise Ahnung hast, dass Gott diese Dinge noch nicht aufgegeben hat. Dass Gott dann noch mal ran will. Aber aus Angst noch eine Nacht, um in dem Bild von Simon zu bleiben, noch eine Nacht nichts zu fangen, noch mal Kräfte zu investieren, noch mal auf den Boden der Tatsachen zu fallen, traust du dich nicht mehr dran. Mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle etwas zu betonen. Ich rede nicht davon, dass wenn du Christ bist, dass dir jedes Netz gefüllt wird. Ich rede nicht davon, dass wenn du Christ bist, keine Probleme mehr hast. Dass wenn du Christ bist, du geheilt wirst von deiner Krankheit oder deine Ehe besser wird oder was auch immer. Das wär Wohlstandsevangelium. Wer das verkündet, der lügt. Nur weil wir mit Jesus unterwegs sind, heißt es nicht, dass unser Leben perfekt wird. Und wir wissen das. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen aus Angst, dass wir ja Gott irgendwie missbrauchen könnten als Wunschautomat, von der anderen Seite vom Pferd fallen und uns nicht trauen. Uns nicht trauen, Gott noch einmal zu bitten, dass er eingreift. Gott noch einmal zu bitten, dass er etwas tut. Auf dein Wort hin hat sehr wohl etwas mit Vernunft zu tun, aber mit einer heiligen Vernunft, die damit rechnet, dass Gott größer ist als meine Erfahrung, dass Gott größer ist als mein Erleben, dass Gott weitaus größer ist als meine Zweifel und meine Ängste. Simon geht über sein Fach- und Erfahrungswissen und macht den Vertrauensschritt, nichts ahnend, was kommen würde. Und was dann passiert, trifft Simon wie ein Hammer. Und nicht nur die Situation, dass auf einmal dieses Boot sich füllt mit Fischen, sondern noch etwas ganz anderes Entscheidendes. In Vers 8 steht, als Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er fiel Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und hier ist ein spannendes Detail verborgen. Es ist manchmal sehr interessant, was es für kleine Nuancen in der Bibel gibt, die nochmal alles verändern. Simon wird die ganze Zeit in dieser Geschichte Simon genannt. Und erst viel später, Matthäus 16, Vers 18 und 19 beschreibt das, wird aus Simon Simon Petrus oder Petrus. Ich möchte das mal vorlesen. Matthäus 16, Verse 18 und 19. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das sagt Jesus, nachdem Simon bekennt, dass Jesus der Christus ist, der lebendige Sohn Gottes. Wenn Lukas hier an dieser frühen Stelle des Evangeliums auf einmal von Petrus schreibt, dann will er eine Sache rausstellen. Dass Simon in dem Moment, wo er in diesem Boot war und dieses Wunder passiert ist und er auf Jesus blickt, eine Sache verstanden hat. Dass Gott selbst mit in seinem Boot sitzt. Gott selbst sitzt mit in seinem Boot. Und dann ist er getroffen von dieser Wirklichkeit Gottes. Was wir so oft lesen in der Bibel, wenn Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben, dass sie nicht anders können, dass sie zusammensacken, dass sie auf ihr Angesicht fallen. Und Simon geht es ähnlich. Geh weg von mir, Jesus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, Jesus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Simon spürt in dem Moment der Heiligkeit Gottes, dass er getrennt ist von dieser Heiligkeit. Dass es nicht passt, dass auf diesem kleinen Boot es nicht passt, dass er, der Sünder, mit Gott, der Heiligkeit schlechthin zusammen ist. Und er sagt, geh weg von mir. Ich halte das nicht aus. Ich bin ein sündiger Mensch. Diese Begegnung offenbart ihm seine Sündhaftigkeit. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sagst, Jesus ist mein Freund, mein Vater, mein Heiland, es gibt so viele verschiedene Ausdrücke, die sich auch immer im Laufe des Christseins variieren. Wenn du das sagst, dann hast du eine Sache verstanden, dann hast du eine Sache erlebt, die Erfahrung tief in dir, dass du eigentlich getrennt bist von Gott. Das hast du erlebt. Das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Und das kann unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Aber grundsätzlich ist diese Erfahrung das Beste, was uns im Leben passieren kann. Denn das ist der Beginn zu einer innigen, leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist der Beginn zu verstehen, warum wir Christen immer vom Kreuz reden. Da macht das Kreuz Sinn. Auch, dass ihr das hier so super toll ausgeleuchtet habt. Da macht das Kreuz Sinn. Das ist das Kreuz, das Symbol dafür, dass ich mich erinnern kann, eigentlich bin ich getrennt von Gott. Eigentlich gibt es keine Möglichkeit, dass ich mit Gott zusammen auf so einem kleinen Schiff unterwegs bin. Eigentlich. Aber wir haben zum Glück gerade Ostern hinter uns und wissen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir Zugang haben zu ihm. Geh weg von mir, Jesus, aber Jesus bleibt. Er hätte ja auch sonst ins Wasser springen müssen. Aber ich glaube, Jesus hätte auch gut schwimmen können. Da mache ich mir keine Sorgen. Er bleibt und er sagt zu ihm, alles ist gut, Petrus. Alles ist gut. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und immer wenn ich diesen kleinen Absatz lese, denke ich, oh, das hört sich nicht gut an. Da hoffe ich immer, dass möglichst keine neuen Leute im Gottesdienst sind. Dass das möglich keiner hört, dass wir Christen Menschen fangen wollen. Und dann freue ich mich immer zu erklären, dass die grundsätzliche Übersetzung heißt, von jetzt an wirst du Menschen für das Leben fangen, also für das Leben gewinnen. Jesus nimmt Simon Petrus hier in diesem Moment mit in seine Leidenschaft rein. Seine Leidenschaft ist die Leidenschaft für Menschen. Er liebt die Menschen. Er möchte, dass die Menschen zu ihm kommen. Und er sagt zu Simon, das wird deine Aufgabe. Du wirst die Menschen zum Leben bringen. Du wirst die Menschen zu mir bringen. Und genauso wie Jesus vor lauter Andrang in ein Boot steigt, so wird es circa 3 Jahre später sein, dass Tausende von Menschen zu einer Predigt kommt, die Simon Petrus hält. Und die Schrift sagt, dass in diesem Moment 3000 Menschen zu Christus kommen. 3000 Menschen zum Leben kommen. Simon, einer, der sein ganzes Leben vorher Fische gefangen hat, um sie zu töten, fängt jetzt Menschen, um ihnen das Leben zu geben, um ihnen Christus zu zeigen. Simon Petrus, einer, dessen Leben verändert wurde, weil Gott höchstpersönlich in sein Boot gestiegen ist und der sich mutig auf sein Wort eingelassen hat. Ihr Lieben, ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das ganz persönlich, dass ihr euch einlassen könnt auf sein Wort und dass euch dieses Aber leichter fällt. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber dass ihr sagt, ich möchte es nochmal probieren. Gott, ich möchte mit dir gemeinsam mein Netz nochmal in dieser und dieser und dieser Lebenssituation rausschmeißen, weil ich dir vertraue, dass du es füllen wirst. Und ich wünsche es euch als Gemeinde. Als Gemeinde ist es ja ganz schnell so, dass wir auch nur aus unseren Erfahrungen heraus leben. Also entweder wir versuchen irgendwas zu machen, was ganz neu ist, was ganz atemberaubend ist, was noch keiner gedacht hat. Das ist schon manchmal kompliziert, manchmal alle mit ins Boot zu nehmen. Da braucht man dieses aber wir machen das jetzt, auch wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Wir vertrauen Gott, wenn er es uns gesagt hat, dass es gut ist. Und manchmal gehört auch was dazu, etwas zu machen, was die letzten 10 und 20 und 30 Jahre immer in die Hose gegangen ist. Immer irgendwie schlecht war, immer irgendwie keine Frucht gebracht hat. Auch wir als Gemeinde, und da schließe ich Westerstede mit ein, müssen lernen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, nur weil unsere Erfahrungen sagen, das hat noch nie funktioniert im Ammerland oder in Ostfriesland. Jesus fordert uns heraus, dieses Ja-Aber zu finden. Für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde. Aber auf dein Wort hin, egal was eure bisherigen Erfahrungen sind. Amen.